Und auch heute geht es darum, wenn er unser Ziel in Ewigkeit ist, dann sind wir auf dem Weg. Und wenn ich diesen Satz immer sage, muss ich an das Lied denken, wir sind auf dem Weg in die Herrlichkeit. Und wir sind auf dem Weg und auf diesem Weg passieren Dinge, auch unter Christen, die sind vielleicht nicht ganz so schön. Und ich möchte weiter im Jakobusbrief lesen oder weitergehen. Und vielleicht nur ganz kurz, der Jakobusbrief, der wurde geschrieben von Jakobus. Und Jakobus war nicht der Jünger Jakobus, sondern es war ein Halbbruder von Jesus. Und er hat an die Christen geschrieben. Und der Jakobusbrief ist ein sehr praktischer Brief. Der Jakobusbrief beschreibt nicht, wie wir zum Glauben an Jesus Christus finden, sondern der Jakobusbrief beschreibt, wie wir leben, wenn Jesus Christus in uns ist und wie sich Glaube in unserem Alltag auswirkt. Glaube sollte immer sichtbar werden. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, wo ein Hochseilartist ein Seil spannt zwischen zwei Berge und dann mit der Schubkarre drüber fährt, die Leute gucken und klatschen und dann fragt er, glaubt ihr, dass sich auch jemand in der Schubkarre hier drüber fahren würde? Ja, auf jeden Fall. Okay, wer möchte mitfahren? Ja, und da wird Glaube sichtbar. Da ist die Frage, da wird sichtbar, ob Glaube nur ein Lippenbekenntnis ist oder auch Glaube in die Tat umgesetzt wird. Glaube ist nämlich nicht nur frommes Geschwätz, sondern Glaube soll sichtbar werden. Glaube ist nicht das Ausüben einer Religion, sondern überzeugtes Handeln aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu meinen Mitmenschen. Und der Jakobusbrief ist voll von praktischen Tipps für unseren Alltag, voll mit praktischen Tipps oder auch Anweisungen, wie wir leben, wenn Christus in uns lebt. Und ich möchte zu Beginn einen Abschnitt lesen. Ich lese jetzt 14 Verse und ich möchte nachher im Großen auf die beiden letzten Verse eingehen. Der Abschnitt gehört aber allerdings zusammen, deswegen lese ich ihn einmal komplett vor. Jakobus 4, Vers 1 bis 12. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Das ist einmal der gesamte Abschnitt und ich habe schon zwei Predigten über diesen Abschnitt gehalten. Und in diesen beiden Predigten ging es um Probleme in dieser Welt, um die bösen Herrscher dieser Welt. Nein, es geht um Probleme unter Christen. Es geht nicht um irgendwelche bösen Verbrecher, sondern es geht um die Kinder Gottes. Und es geschehen auch unter Kindern Gottes Dinge, die nicht gut sind und Dinge, die nicht gut tun. Und wir hatten da ein Beispiel von einer Krankheit. Wenn du krank bist, dann hat diese Krankheit oftmals Auswirkungen auf deinen Alltag. Du spürst oder du merkst Einschränkungen in deinem Alltag. Die Krankheit hat auch immer einen Ursprung. Sei es, dass du vielleicht, wenn deine Mama sagt, zieh dir die Jacke an und du hast es nicht getan, dass du dich dann erkältest. Sei es vielleicht an einer Immunschwäche oder irgendetwas anderem. Und jede Krankheit hat auch eine Diagnose. Es gibt einen Namen dafür, eine Bezeichnung. Und diesen Abschnitt kann man auch so veranschaulichen an dem Beispiel einer Krankheit. Die Auswirkungen, die Christen hier erleben, sind Kämpfe und Streitereien. Es ist Uneinigkeit, es ist kein Friede, es ist Eifersucht, Neid und sogar Streitsucht. Es herrscht zwischen Kindern Gottes Missgunst. Es gibt Kinder Gottes, die immer nur haben wollen. Und das äußert sich zum Beispiel auch in egoistischen Gebeten. Ich, mich, meine, mir, Herr, segne diese vier. Es geht nur um mich. Und vielleicht hast du es auch schon mal erlebt. Vielleicht spürst du diese Auswirkungen in deinem eigenen Leib. Vielleicht lebst du sogar im Streit mit einem Bruder oder einer Schwester hier aus dieser Ortsgemeinde. Vielleicht bist du gefangen im Neid, weil jemand hier vor Ort, jemand, den du kennst, mehr hat als du. Vielleicht sind deine Gedanken gefangen in Missgunst, in der Hoffnung, dass dem anderen, dem gefühlt alles gelingt, auch mal etwas Schlechtes oder Schwieriges zustößt. Vielleicht bist du eifersüchtig, weil jemand anders mehr Anerkennung für seinen Dienst oder für seine Arbeit bekommt als du. Vielleicht mehr, vielleicht glaubst du, dass du mehr verdient hättest. Und wo kommt das her? Wo kommen diese Auswirkungen dieser Krankheit her? Der Ursprung sind meine eigensüchtigen Wünsche. Es ist eine Unzufriedenheit, die sich in mir drin ausbreitet. Ich bin getrieben von dem Wunsch, mehr zu haben, mehr zu bekommen. Es ist eine Begierde und ich habe nie genug. Ich bin unzufrieden mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und die Diagnose, die Jakobus hier aufschreibt, die ist recht hart. Wenn genau das, was ich gerade beschrieben habe, deinen Alltag bestimmt, wenn du so lebst, wenn du dem in deinem Leben Raum gibst und nicht dagegen kämpfst, nicht mit Gottes Hilfe dagegen ankämpfst, dann bist du ein Freund der Welt. Dann verhältst du dich so, wie die Welt es von dir fordert. Dann machst du dich zum Feind Gottes. Und diese Auswirkung von dieser Krankheit erlebst du im Alltag, wie du jede Auswirkung einer Krankheit im Alltag erlebst. Und wenn es eine Diagnose gibt und wir den Ursprung kennen, dann ist es gut, weil dann können wir anfangen, gegen diese Krankheit zu kämpfen. Und in der letzten Predigt haben wir über den Ausweg gesprochen, über den Ausweg heraus aus dieser Situation, in der wir uns befinden, über das Rezept gegen diese Krankheit, was uns Gottes Wort gibt. Und das Rezept gegen diese Krankheit kann ich eigentlich mit einem Wort beschreiben. Es ist Demut. Das sind die Verse 5 bis 10. Es ist Demut. Es geht darum zu erkennen, dass Jesu Gnade der Ausweg aus Neid, Selbstsucht und Streit ist. Es geht darum, dass du und ich erkennen, dass unser Zustand verdorben ist, damit wir zu Gott kommen, damit wir in diesem verdorbenen Zustand vor Gott treten und zu ihm kommen, weil Gottes Gnade ist größer als unser Versagen. Darüber haben wir auch letzte Woche schon eine Predigt gehört. Joni Dick hatte es gesagt, dass Gottes Gnade ist größer als unser Versagen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir mit dieser Krankheit zu Gott kommen, der uns vergibt. Es geht darum, dass wir nicht hochmütig sind und das tun, was Gottes Wort von uns fordert. Und der Vers 10 schließt es ab. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Er wird euch aufrichten. Wenn ich mich vor Gott demütige, wird er mich heilen von dieser Krankheit. Er wird mir vergeben und er wird die Auswirkung, die diese Krankheit in meinem Leben hat, beseitigen. Aber wenn wir auf den Text blicken, auf die ersten 12 Verse, dann merken wir, dass es eigentlich zwei Handlungsanweisung gibt. Die erste Handlungsanweisung ist, demütige dich vor Gott. Da geht es um die Beziehung zwischen dir und Gott. Es geht um das Verhältnis, was du mit Gott hast. Es geht darum, dass du dich von dem Bösen abwendest und dass du dich Gott zuwendest. Aber es gibt auch eine zweite Handlungsanweisung. Und das sind die Verse 11 und 12. Und diese zweite Handlungsanweisung betrifft nicht die Beziehung zwischen mir und Gott, sondern es betrifft die Beziehung zwischen mir und meinem Nächsten. Mir und meinem Bruder, mir und meiner Schwester. Und auf der anderen Seite sagt genau das Verhältnis etwas darüber aus, wie meine Sicht auf Gott ist. Es geht hier um die Beziehung zwischen mir und meinem Nächsten. Es geht darum, dass ich auch in dieser Beziehung das Böse mit Gottes Hilfe beseitige. In Vers 11 und 12 steht, verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Verleumden. Jakobus geht hier zuerst auf dieses Wort Verleumdung ein. Ich weiß nicht, wie oft ihr das in eurem alltäglichen Sprachgebrauch nutzt. Also wer hat in der letzten Woche gesagt, du hast mich verleumdet? Vielleicht einmal die Hand heben. Zwei. Also es gibt Leute, die das Wort genutzt haben. Und dieses Wort kann man auch anders beschreiben. Verleumden bedeutet so viel wie schlecht machen, übles reden oder auch Ruf schädigen. Das ist die Bedeutung von Verleumden. Und Verleumdung packt das alles in einem. Und hier in dem Text lesen wir ganz klar, verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Damit sind nicht nur die Männer gemeint, sondern auch die Frauen, auch die Schwestern. Hier sagt Jakobus ganz klar, tut das nicht. Ja? Er sagt nicht, wenn du die Kraft dazu hast, ja, dann wäre es schön, wenn du das lässt. Oder wenn du es schaffst oder wenn es dir passt, hör auf damit. Nein, er gibt keine Empfehlung, sondern er gibt einen Befehl. Und es ist interessant, dass Jakobus das hier anspricht. Immer noch zu dem Hintergrund, er spricht zu Christen, er spricht zu Kindern Gottes. Und er sagt zu Christen, sagt, macht euch nicht schlecht. Redet nicht schlecht übereinander, redet nicht Übles über den anderen und schädigt nicht den Ruf des anderen. Das schreibt er zu Christen. Und wenn wir uns das Neue Testament anschauen, dann werden wir feststellen, dass Jakobus nicht der Einzige ist, der genau dazu auffordert. Also der auffordert, genau das abzustellen. Selbst Paulus schreibt zum Beispiel an die Korinther und sagt ihnen, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Das sind Dinge, wer sich wünscht, die wären nicht da. Und dann schreibt er, es könnte Streit unter euch sein. Und dann Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, sodass ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben. Paulus schreibt an die Korinther und sagt, hey, ich habe Angst, dass wenn ich zu euch komme, ich fürchte mich davor, dass es genauso bei euch aussieht. Dass ihr im Streit verharrt und dass ihr oder ein Grund davon Verleumdung ist und Verbreitung von Gerüchten. Das könnt ihr nachlesen in 2. Korinther 12, 20 und 21. Welches Problem beschreibt Jakobus? Er redet von Streitigkeiten unter Christen im Vers 1 von Kapitel 4. Und womit sollen die Christen aufhören? Mit Verleumdung, mit Schlechtmachen, mit üblem Reden und mit Rufschädigen. Es ist derselbe Zusammenhang, den Jakobus hier beleuchtet und den Paulus beschreibt. Und auch Petrus schreibt in seinem Brief an die Christen und er schreibt dort, und so legt nun ab Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und Verleumdung. 1. Petrus 2, Vers 1. Das heißt, Jakobus, Paulus und Petrus, alle schreiben zu Christen, dass sie damit aufhören sollen. Es scheint ein Problem gewesen zu sein unter Kindern Gottes. Und ich glaube, es ist es heute noch. Die Frage ist, warum? Warum reden wir schlecht über jemand anderen? Warum waschen wir die schmutzige Wäsche des anderen? Warum ist es uns wichtig, dass das Schlechte des anderen bekannt gemacht wird? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zu dem Ursprung dieser Krankheit gehen. Es sind eigensüchtige Wünsche, die uns sind. Es ist Unzufriedenheit über uns selbst oder über das, was wir haben. Es ist der Wunsch, dass ich mehr habe, mehr bin, mehr bekomme. Ich bin unzufrieden mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und wenn ich schlecht über jemand anderen rede, versuche ich mich ein Stück weit besser zu machen als der andere, weil wenn der andere schlechter ist als ich, dann bin ich in meiner Schlechtheit doch ein bisschen besser als der andere. Wenn ich über jemand anderen schlecht rede, das sehr oft mit mir selbst zu tun. Es zeigt eigentlich meine innere Verdorbenheit. Und wenn ich den ersten Schritt gemacht habe, wenn ich mich vor Gott gedemütigt habe, wenn ich zu ihm gekommen bin und meine Verdorbenheit bekannt habe, seine Vergebung in Anspruch genommen habe, dann sollte diesen Schritt auch mein Nächster spüren. Dann sollte ich aufhören, schlecht über den anderen zu reden. Hast du schon einmal schlecht über deinen Nächsten geredet? Vielleicht schlecht über einen Mitarbeiter aus der Gemeinde? Schlecht über jemanden, der seinen Dienst deiner Meinung nach nicht gut genug ausführt? Warum tust du das? Möchtest du besser dastehen als der andere? Willst du dadurch besser aussehen? Und das Zweite, was Jakobus hier anspricht, ist das Richten. Es ist auch etwas, was wir tun. Und Richten bedeutet so viel wie verurteilen. Es bedeutet so viel wie, wenn ich jemanden richte, dann erhebe ich mich zum Richter, dann maße ich mir an, dem anderen sein Urteil sprechen zu dürfen. Ich halte Gericht. Und gefühlt geht dieses Richten noch einen Schritt weiter als das Schlechtmachen. Das Richten, das redet nicht nur schlecht über den anderen oder denkt nicht nur über die schlechten Sachen des anderen nach, sondern das Richten geht einen Schritt weiter und es spricht sogar ein abschließendes Urteil. Ja, es lässt das nicht offen stehen, sondern der richtet, der spricht ein Urteil über den anderen. Und als Jakobus das geschrieben hat, oder der ganze Jakobusbrief, orientiert sich in vielen Teilen an der Bergpredigt von Jesus. Man kann den Jakobusbrief lesen, das sind 5 Kapitel, und die Bergpredigt, das sind 3 Kapitel. Und ihr werdet viele Überschneidungen finden. Und auch in der Bergpredigt trifft Jesus eine Aussage über das Richten. Und Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Was genau meint er damit? Ist es jetzt so, sind wir in einer Situation, wo ich das Handeln des eines anderen gar nicht mehr beurteilen darf oder vielleicht auch gar nicht soll? Wenn ich sehe, dass jemand falsch handelt, wenn ich sehe, dass jemand in Sünde lebt, wenn ich sehe, dass jemand etwas Falsches tut, soll ich einfach daneben stehen und sagen, ich darf ihn nicht verurteilen für das, was er tut und deswegen sage ich nichts. Ich sehe, wie mein Bruder, meine Schwester falsch abbiegt und ich halte einfach meinen Mund, weil ich ihn nicht verurteilen darf. Heute ist es sehr schnell, dass wenn jemand auf uns zukommt und mich auf etwas hinweist, dann kann ich schnell sagen, du verurteilst mich. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Steht in der Bergpredigt, hat Jesus gesagt, also, lieber Bruder, lieber Schwester, du hast mir nichts zu sagen. Wenn, dann spricht Gott zu mir. Vielleicht in meiner stillen Zeit oder durch sein Wort, aber von meinen Geschwistern nehme ich gar nichts mehr an. Ist das so gemeint? Vielleicht wurde dir auch schon mal die Frage gestellt, wer gibt das Recht? Wer gibt dir das Recht, mich zu richten? Aber lass uns einfach mal weiterlesen, die Verse 2 bis 4. Dort steht, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Aus dem Zusammenhang können wir erkennen, dass der, der hier richtet, jemand ist, der einen Balken im Auge hat. Es ist jemand, der hochmütig ist. Es ist jemand, der selbstgerecht ist. Es ist ein Heuchler. Es ist jemand, der seine eigene Schuld und Sünde nicht bekennt. Es ist jemand, der seine Verfehlung mit sich rumschleppt und nicht bereit ist für Korrektur. Es ist jemand, der die Sünde des anderen betont, selbst auch wenn sie nur ganz klein ist und seine eigene Sünde nicht sieht. Das ist der, der hier richten möchte. Und in Vers 5 lesen wir dann, wie Jesus zu diesem Menschen sagt, du Heuchler. Es ist ein Heuchler, er versucht, dem anderen zu helfen und ist selber blind. Er könnte mit seinem Balken den anderen eher erschlagen, als dass er dem anderen hilft. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Am Ende, wenn er seinen Balken entfernt hat, kann er den Splitter aus dem Auge seines Bruders ziehen. Es geht also hier in diesem Text gar nicht darum, dass ich den Splitter bei meinem Bruder nicht beseitigen darf, dass ich den Splitter bei meinem Mitchristen nicht beseitigen darf, sondern Jesus kritisiert hier die verurteilende Gesinnung dessen, der in diesem Bild beschrieben wird, der selbstgerecht ist, der nur verurteilend unterwegs ist, sich selbst aber für vollkommen gerecht und fehlerlos hält, selbst nicht bereit ist für Korrektur. Und Jesus ruft dazu auf, dass wir uns ehrlich und demütig selbst überprüfen und von unseren eigenen Sünden abkehren. Erst dann können wir dem anderen helfen in sein Vergehen. Erst dann werden wir fähig sein, dem anderen zu helfen. Aber es ist nicht nur so, dass wir dem anderen helfen dürfen, sondern es ist sogar so, dass wir dem anderen helfen müssen. Paulus schreibt an die Korinther, in 1. Korinther 5, Vers 12 und 13, denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie sollte richten? Habt ihr nicht die zu richten, die drin sind? Die aber draußen sind, wird Gott richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte? Er schreibt das zu der Gemeinde in Korinth, das sind Christen, das sind Kinder Gottes. Und er sagt, was gehen die mich an, die draußen sind? Paulus will damit nicht sagen, dass ihnen die Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, egal sind. Absolut nicht. Wer das Leben von Paulus kennt, der weiß, dass es gefühlt keinen gab, der sein Leben so investiert hat, damit Menschen Jesus kennenlernen. Es geht darum, dass wir die draußen nicht richten sollen, dass wir sie nicht beurteilen müssen und dass wir sie nicht darauf hinweisen müssen, welche Vergehungen sie haben, sondern die draußen sind, die sollten auf Jesus Christus hingewiesen werden und auf das Evangelium. Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Paulus fordert uns dazu auf. Es ist klar erkennbar, dass es nicht darum geht, dass, wenn dort geschrieben steht, dass wir nicht richten sollen, dass wir die Augen vor den Fehlern und vor Vergehungen und vor Sünde verschließen sollen. Es geht hier an der Stelle nicht darum, nichts mehr zu sagen. Es geht nicht darum, dass an der Stelle vielleicht auch gemeint ist, dass meine Fehler auch nur vielleicht von meinen besten Freunden korrigiert werden dürfen. Dass mich nur der ermahnen darf, der mich richtig gut kennt. Nein, in Matthäus 18 und in Galater 6, da steht ganz klar geschrieben, dass es erforderlich ist, dass wir uns als Kinder Gottes gegenseitig ermahnen. Dass wir uns gegenseitig auf Sünde hinweisen und dass wir uns gegenseitig damit helfen, Jesus treu nachzufolgen. Und dafür ist es erforderlich, dass ich das Verhalten und das Leben meines Bruders und meiner Schwester beurteile. Nicht verurteilen, sondern beurteilen. Und die Ermahnung, die dann folgt, sollte in Liebe, mit Langmut und mit Sanftmut geschehen. Und das Ziel der Ermahnung ist niemals, dem anderen auf seinen Fehler hinzuweisen oder ihn zu verurteilen, sondern das Ziel der Ermahnung ist immer Wiederherstellung. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg in die Herrlichkeit. Und das Ziel von uns sollte sein, dass wir alle zusammen diesen Weg gehen. Und wenn ich ermahnt werde und dann beleidigt zurückschieße oder dem anderen sage, du richtest, das ist übrigens ja auch ein Urteil, dass ich sage, du richtest, Und vielleicht höre ich auch gar nicht hin, dann bin ich nicht besser wie der, der lieblos kritisiert. Ich bin quasi auf derselben Ebene. Und wenn Jakobus hier schreibt, dass wir einander nicht richten sollen, dann meint er damit, dass ich nicht ein abschließendes Urteil über meinen Bruder oder meine Schwester fällen soll. Er warnt uns davor, dass wir unbegründet und stolz den anderen richten und verurteilen. Richtig ist, dass wenn ich bei meinem Bruder oder meiner Schwester etwas sehe, was sündig ist, dann muss ich es ja beurteilen. Ich muss ja für mich ein Urteil fällen und sagen, okay, das ist in meinen Augen Sünde. Aber dann passiert Folgendes, dann gehe ich auf meinen Bruder und auf meine Schwester zu und rede mit ihm oder mit ihr darüber. Falsch ist, dass wenn ich das sehe, dann gehe ich hin und rede mit einer dritten Person darüber, was mein Bruder oder meine Schwester falsch macht und fälle dann mein Urteil. Und urteile dann, wie die Person ist oder was die Person verdient hat oder wie schlecht sie ist. Das ist falsches Richten, das ist Verurteilen. John Wesley, viele kennen ihn, sein Wanderprediger aus dem 18. Jahrhundert, der hat einmal beobachtet, wie ein Mann, den er für sehr reich hielt, bei einer Kollekte für ein Hilfswerk, hat dieser Mann einen ganz kleinen Beitrag in diesen Spendebeutel geworfen. John Wesley kannte ihn als reichen Mann und es hat ihn wirklich gestört, dass er so wenig dort reingeschmissen hat. Wesley kritisierte diesen Mann öffentlich und sagte, dieser Mann ist habgierig und geizig, weil er von seinem Reichtum nur ein ganz bisschen für dieses Hilfswerk abgegeben hat. Später sprach dieser Mann Wesley unter vier Augen an. Und er sagte zu Wesley, ich wollte nur sagen, dass ich seit Wochen von Pastinaken und Wasser lebe. Pastinaken sind sowas wie Karotten. Ich wollte dir nur sagen, dass ich seit Wochen von Pastinaken und Wasser lebe. Bevor ich Christ wurde, habe ich große Schulden gemacht. Jetzt gebe ich gar nichts für mich aus, um diese Schulden zurückzuzahlen. Jesus hat mich zu einem ehrlichen Mann gemacht. Deshalb kann ich nur wenig über meinen Zehnten hinausgeben, wenn ich meine Schulden zurückbezahlen will. Zuerst muss ich mit meinem weltlichen Mitmenschen finanziell ins Reine kommen. So kann ich ihnen zeigen, was Gottes Gnade im Herzen eines Menschen tun kann, der früher so unehrlich war. Es war peinlich. Wesley hatte diesen Mann verurteilt. Er hat etwas gesehen und hat ihn verurteilt. Er hat ihn gerichtet. Wesley hat sich nach dieser Aussprache sofort bei ihm entschuldigt und diesen Mann um Vergebung gebeten. Wesley hat verurteilt. Wesley hat das Urteil ausgesprochen. Er hat sich zum Richter über seinen Bruder aufgeschwungen, ohne mit ihm gesprochen zu haben. Wie oft hast du deinen Nächsten gerichtet? Wie oft hast du deinen Nächsten verurteilt? Wie oft hast du vielleicht zu deinem Nächsten gesagt, er sei habgierig und geizig? Vielleicht hast du gesagt, dass dein Nächster faul und träge ist. Wie oft hast du über deinen Nächsten geurteilt, er sei egoistisch? Wie oft hast du geurteilt, sie sei unehrlich und oberflächlich? Warum sprichst du nicht mit ihnen, sondern fällst nur dein Urteil über sie? Und zum Abschluss möchte ich noch kurz darüber sprechen, was wir mit unserem schlechten Reden und mit unserem Verurteilen tatsächlich tun. Nochmal den Vers 11, wer seinen Bruder verleumdet, seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter des Gesetzes. Das heißt, wenn du schlecht über deinen Bruder oder über deine Schwester redest und sie verurteilst, dann redest du schlecht über das Gesetz und verurteilst es. Und in den 10 Geboten, in 2. Mose Vers 20, steht an 9. Stelle, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Im Neuen Testament wird Jesus gefragt, was ist das höchste Gebot? Matthäus 22. Und da sagt Jesus, du Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und genau dieses, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, finden wir auch in Jakobus wieder. Jakobus 2, Vers 8. Da bezeichnet Jakobus genau dieses Gebot als das königliche Gesetz. Und in Johannes 13 finden wir eine Aussage von Jesus, wo er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Ein neues Gebot, das gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, so wie ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Das bedeutet, es ist völlig egal, was du an dieser Stelle für das Gesetz einsetzt. Ob du das Gesetz nimmst von den 10 Geboten, ob du das höchste Gebot nimmst, was Jesus dem Pharisäer als höchstes Gebot darlegt und was Jakobus als königliches Gesetz bezeichnet, oder ob du das neue Gebot nimmst, was Jesus uns Kindern Gottes als Auftrag mitgibt. Egal, was du an dieser Stelle für das Gesetz einsetzt, es geht immer um eine Sache, die Gott gesagt oder angeordnet hat. Und mit unserem schlechten Reden, mit unserem Verurteilen von Geschwistern setzen wir uns über das hinweg, was Jesus gesagt hat. Wer nicht danach handelt, der missachtet die Anweisung Gottes und kritisiert die Anweisung Gottes mit seinem Handeln. Wir maßen uns quasi damit an, dass wir Gottes Gesetz richten dürfen. Deswegen folgt doch direkt Vers 12, dort schreibt Jakobus, einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Wird uns jetzt bewusst, warum wir damit aufhören sollten? Einer nur ist der Gesetzgeber. Ein einziger hat die Macht, zu retten und zu verderben. Wer bist du? Wir schaden damit nicht nur uns, sondern auch unserem Bruder und unserer Schwester. Mit dem Schlechtreden und Verurteilen erheben wir uns über Gott. Das ist das, was ich vorher sagte, dass das unser Verhalten unserem Nächsten gegenüber etwas aussagt über mein Verständnis von Gott und über die Beziehung, die ich mit Gott habe. Und der Text sagt sehr klar, dass nur einer der Gesetzgeber ist und dass nur einer der Richter ist, Gott alleine. In der Bibel lesen wir, dass Gott alles Gericht in die Hände Jesu übergeben hat. Daher ist die Frage, die ich dir und die ich mir stellen möchte, wer bist du, dass du andere verurteilst? Wer bist du, dass du schlecht über andere redest? Wer bist du, dass du dich über Gott erhebst? Und Jakobus gibt in diesen Versen oder in diesem Abschnitt gibt er uns klare Anweisungen, wie wir die Kämpfe unter den Kindern Gottes, wie wir Streitigkeiten und Auseinandersetzungen beenden können. Und wie ich es am Anfang geschrieben habe, erlebst du das vielleicht. Vielleicht hast du es in der letzten Woche erlebt, dass du eine Auseinandersetzung hattest mit deinem Bruder oder deiner Schwester. Im letzten Monat oder vielleicht auch in diesem Jahr. Und Jakobus gibt uns hier klare Anweisungen, wie wir es beenden können. Und die Anweisung lautet im Endeffekt, dass wir bei uns anfangen müssen. Ich muss bei mir anfangen. Und du musst bei dir anfangen. Wir müssen uns zuerst vor Gott beugen. Wir müssen uns demütigen vor Gott. Und dann müssen wir aufhören, schlecht über unsere Mitchristen, über unsere Geschwister zu reden. Wir müssen aufhören, sie zu verurteilen. Tun wir es trotzdem, erheben wir uns über das Gesetz und gleichzeitig damit über Gott, der ein gerechter Richter ist. Es liegt an dir, ob du an dem Streit mit deinen Geschwistern festhältst. Es liegt nicht an deinem Bruder oder an deiner Schwester. Es liegt an dir, ob du daran festhältst. Warum badest du in Neid, Missgunst, Egoismus und Streit? Magst du es, krank zu sein? Lass uns als Kinder Gottes den Weg der Genesung gehen den Jakobus uns hier aufzeigt, durch das Wort Gottes. Lass uns aufhören damit, schlecht über andere zu reden. Lass uns aufhören damit, andere zu verurteilen. Lass uns Gottes Wort und seine Liebe in unser Leben zur Entfaltung kommen. Amen.